Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ist das mit der Einstellung jetzt gut? Hört man das? Nein, man hört nichts, das war nicht eingestellt. Jetzt ist es okay. Wir stehen in Hohelied 4, nach wie vor, und zwar in der dritten Strophe von vier Strophen im Hohen Lied. Es ist die längste Strophe. Und darf ich bitten, dass wir des Zusammenhangs wegen nochmals lesen ab Vers 9. Aber wir sind letztes Mal eigentlich bis Vers 13 am Anfang gekommen. Aber einfach des Zusammenhangs wegen, Kapitel 4, Vers 9 bis 5, Vers 1.
Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Honig sei im Träufen deiner Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennasträuchen samt Narden, Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Noch weiter.
Vielen Dank, bis dahin mal, und wir können dann immer noch weitergehen, je nach Tempo, wie wir heute vorwärts kommen. Und zwar haben wir letztes Mal gesehen, dass Sulamit, die jungverheiratete Braut von Salomo, verglichen wird mit einem Garten, und zwar mit einem verschlossenen Garten, nur für ihn. Sie wird auch genannt eine versiegelte Quelle, nur für ihn. Das ist die Exklusivität der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, und da darf niemand sonst irgendwie Anteil haben. Darum ist der Garten verschlossen. Und ich wiederhole, ich habe das letztes Mal schon gesagt, der Ausdruck in Vers 13, was dir entsprost, ist ein Lustgarten. Lustgarten ist auf Hebräisch Pardes, und das ist das Wort für Paradies. Sie wird also verglichen mit einem Paradiesgarten, der eben reich ist an allen möglichen Früchten, die der Ehemann und nur er genießen kann. Und was hier beschrieben wird, jetzt einfach auf der wörtlichen Ebene des Hohen Liedes, das ist eigentlich die Vereinigung von Mann und Frau. Wenn Salomo hier in seinen Garten kommt, in diesen verschlossenen Garten und an dieser versiegelten Quelle trinkt, dann ist das eigentlich eine poetische Umschreibung von 1. Mose 2, Vers 24. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen. Wörtlich der Wack heißt sogar ankleben. Und sie werden ein Fleisch sein. Und nun nochmal zu dem Gedanken des verschlossenen Gartens, ganz geweiht nur für den einen. Jetzt in Bezug auf Uns Gläubige, die wir vorgestellt werden durch die Braut, durch Sulamit, also Braut, wie gesagt, ich wiederhole das immer wieder, die jung verheiratete Braut, dieses Reserviertsein für den Bräutigam, für den Ehemann allein, das entspricht neutestamentlich 2. Korinther 5, 15. Können wir das zusammen aufschlagen und lesen? Wenn man jetzt von heute Abend nichts nach Hause bringen kann, geistlich, und nur von diesem Vers, dann hätten wir eigentlich schon genug. Das beinhaltet so Gewaltiges. Darf ich bitten, Edmund? 2. Korinther 5, 15.
Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Danke. Nicht mehr für sich selbst leben, nur noch für den Herrn Jesus da sein. Das bedeutet ein verschlossener Garten sein und eine versiegelte Quelle. Und wir könnten auch noch die Stelle aus Apostelgeschichte 15 aufschlagen, obwohl wir das auch schon gelesen hatten in der Vergangenheit. Da werden einige gläubige Männer erwähnt und ihre Glaubenshaltung wird markant hier umschrieben. Apostelgeschichte 15, des Zusammenhangs wegen 25 und 26. Es geht darum, da wurden Männer ausgewählt, um sie mit unseren Geliebten, jetzt kannst du weiterlesen.
Bei 24, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, da wird die Lebenshaltung beschrieben. Leute oder Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das entspricht dieser völligen Hingabe der Braut an, also der verheirateten Braut an den verheirateten Bräutigam. Und dann in Vers 13 haben wir schon begonnen letztes Mal, was dir entsprost in diesem Garten. Und das wird nun ganz detailliert aufgezählt. Wir haben uns letztes Mal schon mit den Granatbäumen und den edlen Früchten am Granatbaum, bis zu Hunderten von Fruchtsamen sind da drin enthalten. Es spricht also so von Fruchtbarkeit. Und zwar typisch, sehr oft sind die Fruchtblätter, hier sind sie jetzt alle ab, aber sehr oft sind es 6 und das ergibt genau den Davidstern, der ein Symbol ist des Messias nach 4. Mose 24, der aus Israel hervorgehen soll, wenn der Messias kommt. Und hier sehen wir diese Fruchtfülle bis zu mehreren Hunderten solcher Fruchtsamen kann eine Frucht enthalten. Und wir haben letztes Mal gesehen, das entspricht der Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, beziehungsweise der Frucht der Gerechtigkeit in Hebräer 12, 11 und der Frucht zur Heiligkeit, wie Paulus das in Römer 6, Vers 22 erwähnt. Und wenn das in unserem Leben vorhanden ist, als Gemeinde, und die Gemeinde ist als Einzelperson aufgebaut, dann kann der Herr sagen, was dir entsprost, ist ein Paradies von Granatbäumen samt edlen Früchten. Jetzt gehen wir weiter. Letztes Mal sind wir nicht mehr gekommen zur Zyperblume als nächstes. Oder, wie Edmund gelesen hat in seiner Übersetzung, Henna-Strauch. Henna-Strauch. Wir haben die Zyperblume bzw. den Hennerstrauch schon einmal gefunden im Hohenlied, nämlich, mag man sich noch erinnern, ja, schön. Und kannst du gerade lesen, Edmund, ab Vers 12
solange bis 14. Solange der König, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Blütentraube vom Hennerstrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Engedi.
Jawohl. Und ich habe ab Vers 12 die Lesung gewünscht, weil da die Narde noch was vorkommt, die jetzt gleich in unserem Vers auch wieder erwähnt wird. In der Mehrzahl samt Narden und auch die Myrre wird hier erwähnt und dann nochmals in unseren Versen. Und dann eben, Vers 14, die Zypertraube oder der Hennerblumenbüschel, wie man das hier sieht auf dem Bild. Und das Besondere, das haben wir damals schon besprochen bei 1, Vers 14, das hebräische Wort für Zyperblume oder Hennerbüschel heißt Kofer. Und Kofer bedeutet im Hebräischen auch Sühnung. Das Wort Kofer kommt in Hiob 33, 24 vor, wo der Messias spricht, im Buch Hiob. Und er sagt, ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Und das ist Kofer. Ja, Edmund? Ja, das wird auch im Zusammenhang mit der Arche erwähnt. Und zwar, wie? Kannst du das gerade erklären?
Eine Art Holz, um wasserdicht zu machen.
Genau, das Harz, das in 1. Mose 6 erwähnt wird, mit dem die Arche innen und außen wasserdicht gemacht werden sollte, heißt auf Hebräisch Kofer, Sühnung. Und das Holz, das verwendet wurde, war?
Koferholz.
Ein bisschen weicher, Gopher. Goferholz. Gopher kommt von Gafar und Kofer kommt von Kafar, aber Kafar und Gafar, das ist eigentlich, das gehört zur selben Familie. Also das Goferholz spricht von einem Holz eines harzproduzierenden Baumes, den Noah benutzen musste und auch das spricht von Sühnung. Und zwar aus dem Grund, Kofer, Sühnung, hat die Grundbedeutung bedecken, zudecken. Und der Sinn von Sühnung, von dem Wort Sühnung, ist dieser. Der sündige Mensch, wir von Natur sündigen Menschen, stehen unter dem gerechten Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes muss uns von Rechts wegen treffen. Aber Jesus Christus ist ins Mittel getreten und hat uns Schuldige zugedeckt, sodass der Zorn Gottes nicht uns treffen musste, sondern ihn. Und dieses Zudecken, das heißt eben Sühnung tun. Sühnung tun heißt zudecken vor dem Zorn Gottes, sodass der, der zudeckt, vom Zorn getroffen wird. Und der Zugedeckte wird verschont. Und das Wort Kofer wird verwendet im Hebräischen für den Hennerstrauch, weil man eben aus dem Hennerstrauch eine Farbe herstellen kann, die zu verschiedenen Zwecken benutzt wurde im Altertum, auch zum Färben von Material. Und dieses Färben, Überdecken, beinhaltet eben diesen Gedanken vom Zudecken und darum ist es dasselbe Wort wie Sühnung. Aber wir können sagen, der Hennerstrauch mit seinen Blüten spricht von Jesus Christus nach 1. Johannes 2, Vers 2, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Sühnung darf man nicht verwechseln mit Versöhnung. Versöhnung bedeutet die Umwandlung von Feinden in Freunde. Das ist Versöhnung. Aber Sühnung bedeutet, Menschen, die den Zorn verdient haben, werden zugedeckt vor dem Zorn Gottes. Aber der Zorn Gottes muss gerechterweise ausgeübt werden und deshalb traf der Zorn Gottes den Menschen Jesus Christus am Kreuz als Stellvertreter. Und darum musste er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich sage als Mensch, weil der Jesus eben, er war und ist von Ewigkeit her Gott, aber er musste Mensch werden, damit er für Menschen sterben konnte und so ins Mittel treten konnte. Ja, könntest du den Vers auch noch lesen, Edmund? 1. Johannes 2, 2.
Wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.
Danke. Und dieses für die ganze Welt bedeutet, dass das Werk des Herrn Jesus ausreicht für jeden Menschen. Niemand ist ausgeschlossen von dem Angebot des Evangeliums. Also das Angebot ist da, jeder, der kommt, darf wissen, das Werk des Herrn Jesus reicht auch für ihn. Und es ist aber wichtig, dass man versteht, man muss kommen und muss diese Vergebung, die aus der Sühnung resultiert, ganz bewusst im Glauben ergreifen und die persönliche Schuld Gott bekennen. Und dann wird einem diese Sühnung zugerechnet. Wir können dazu noch lesen aus 1. Johannes 4. Vers 9 und 10.
Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden.
Danke. Und somit spricht also die Zyperblume von der Herrlichkeit des Herrn Jesus als dem, der die Sühnung zustande gebracht hat. Und wir haben auch schon früher gesehen, ganz grundsätzlich Blumen bedeuten in der Bibel Auferstehung. Wenn die Blumen erscheinen in Israel ab Ende Januar mit dem Mandelbaum, der zuerst blüht, dann alle weiteren, sie sprechen von dem neuen Leben nach dem Wintertod. Und so spricht eben die Zyperblume von dem Herrn Jesus, der alles vollendet hat, Sühnung getan hat, aber so, dass das Werk abgeschlossen ist, vollendet ist, und dann ist er am dritten Tag als Sieger auferstanden. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, im Zusammenhang mit Hohelied 4, hier wird ja von der Herrlichkeit der Frau gesprochen, nicht von Salomo. Er sagt zu ihr, was dir entsprost, Granatbäume samt edlen Früchten, Zyperblumen samt Naden und so weiter. Wie ist jetzt das zu verstehen? Nun, ein Schlüssel ist Johannes 17, ein Schlüssel für die Auslegung hier. Der Jesus spricht dort als der ewige Sohn zu dem ewigen Vater. Am Vorabend der Kreuzigung. Aber er stellt sich eigentlich schon hinter das Kreuz. Er spricht so, wie wenn alles vollendet ist. In prophetischer Vergangenheitsform. Und darum sagt er auch in Vers 4 von Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht. Er spricht bereits in der prophetischen Vollendungsform. Und liest du Edmund Vers 22.
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind.
Danke. Die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, gibt er den Seinen. Das heißt, Der Herr Jesus gibt seine Herrlichkeit gewissermaßen uns, an uns weiter, so dass seine Herrlichkeit uns zugerechnet wird. Ganz im Sinn von Epheser 1, Vers 7, wo es heißt, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. Und man könnte sogar übersetzen, liebreizend gemacht worden sind in dem Geliebten. Das ist unfasslich. Ja, er ist der der die Sühnung zustande gebracht hat. Und wir sind die, für die Sühnung eben, denen die Sühnung zugerechnet wird. Und darum sagt er, was dir entsprochst, ist Zyperblume. Narde. Alles spricht von ihm, aber es ist uns zugerechnet. Er ist der Versöhner, wir sind die Versöhnten. Er ist, der die Sühnung zustande gebracht hat, wir sind die, denen die Sühnung zugerechnet worden ist. Und dazu könnten wir noch lesen aus 2. Korinther 2, um diesen Gedanken wirklich klar biblisch zu untermauern. 2. Korinther 2, Vers 15.
Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden.
Danke. Ein Wohlgeruch Christi. Das heißt, seine Herrlichkeit. Und jetzt geht es gerade in den weiteren Versen sehr stark um Wohlgerüche. In dem verschiedene Pflanzen erwähnt werden, die eben ganz besondere Wohlgerüche produzieren. Wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Seine Herrlichkeit wird uns zugerechnet. Das ist unfasslich, aber es ist gewaltig. Und dann noch ein ganz wichtiger Auslegungsgrundsatz aus 1. Johannes 2. Und zwar ein auf den ersten Blick schwieriges Wort. 1. Johannes 2, Vers 8.
Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet.
Danke. Ein bisschen schwierig, oder? Es geht hier um ein Gebot. Ja, und jetzt, was müssen wir tun? Ein Gebot und man weiß gar nicht, was man jetzt tun muss. Er sagt, ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Es geht um Folgendes. Wir müssen uns überlegen, was ist wahr für den Herrn Jesus und gleichzeitig auch wahr für uns. Zum Beispiel in 1. Korinther 15 wird er genannt, der Himmlische. Im gleichen Kapitel werden die Erlösten genannt, die Himmlischen. Das ist etwas, was wahr ist in ihm und in den Gläubigen. Er ist der, die Rechtfertigung zustande gebracht hat. Und wir sind die Gerechtfertigten. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Er ist die Sühnung für die Sünden und wir sind die, deren Sünden gesühnt wurden. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Ja, aber das ist jetzt einfach eine Feststellung von Tatsachen. Was müssen wir jetzt tun? Es ist ein Gebot. Und wenn wir denken an den gescheiten Spruch aus dem Volksmund, Würde verpflichtet, dann weiß man, was das heißt. Also wenn wir Himmlische sind, dann ist es notwendig, dass wir auch so leben wie Menschen, die eine himmlische Berufung haben. Die wissen, unser Ziel ist da oben und nicht hier auf der Erde. Und wenn wir wissen, dass wir Versöhnte sind, ja, wie können wir dann unversöhnlich leben? Dann muss für uns gelten, nach Römer 12, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nun, es gibt Fälle, wo wir nicht mehr können, als wenn der andere nicht will. Aber so viel an uns ist, muss das eine Realität sein. Und so hat das praktische Auswirkungen. So können wir alles, was eigentlich unsere Stellung in Christus anbetrifft, eben diese Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, Das, was wahr ist in ihm und in uns, können wir dann uns fragen, und jetzt, was hat das praktisch für mein Leben in der Nachfolge zu bedeuten? Und dann merkt man plötzlich, das ist eine Fundgrube, dieser Vers. Ja, und dann gehen wir doch weiter zur Narde. Die hatten wir ja eben auch schon in Kapitel 1, Vers 12. Ist also in gewisser Weise Wiederholung. Aber ich habe hier alle 11 Bestandteile des heiligen Rauchwerks des Tempels mitgebracht. Und da sind verschiedene Dinge mit enthalten, die wir jetzt in unserem Text haben. Nämlich eben die Narde ist auch da. Man kann dann am Schluss mal vorbeikommen und das aus der Nähe anschauen. Oder ich kann es auch durchgeben während, kann es öffnen, ein bisschen riechen. Und wir haben dann Safran im Weiteren auch. Das ist auch unter diesen Bestandteilen. In 2. Mose werden wenige Bestandteile angegeben, aber in der zweiten Tempelzeit hat man diese Bestandteile noch ergänzt durch weitere. Und darum habe ich hier insgesamt 11 Bestandteile des Rauchwerks. Das ist ein Produkt von dem Mechon HaMikdash in Jerusalem, das Tempelinstitut, das die Tempelgeräte für den dritten Tempel vorbereitet. Und natürlich auch das Rauchwerk für den dritten Tempel. Aber hier kann man das mal original anschauen, die Bestandteile. Narde ist also mit dabei, Safran und dann auch Zimt, Myrrhe, Weihrauch natürlich. Ja, und Balsam haben wir erwähnt in 5 Vers 1, haben wir schon gelesen. Das ist alles mit dabei. Darf ich das mal durchgeben? Einfach jetzt diese Bestandteile nicht aufessen. Vorletztes Mal habe ich ja Myrrhe und Weihrauch zum Essen gegeben, damit man auch mal das mit den Sinnen erlebt hat. Nicht nur mit Riechen, sondern auch noch mit Essen. Hat ja wichtige medizinische Bedeutung. Ja, aber jetzt einfach hier nicht aufessen. Diese sollte ich noch haben für andere Male. Aber gehen wir jetzt zur Narde. Da haben wir damals schon gelernt, die Narde ist ein kleines Blümchen, sehr klein, aber wurde im Altertum vom Himalaya-Gebiet geholt und wächst bis in Höhen von 5600 Metern. Ganz klein, aber so erhaben. Und jetzt wird klar, dass die Narde mit all ihrem Wohlgeruch spricht von dem Sohn Gottes, der sich so tief erniedrigt hat. Nach Philipper 2, Vers 5, in 7 Stufen hat er, der es für keinen Raub achten musste, Gott gleich zu sein, er war Gott gleich, hat sich aber selber erniedrigt, Knechtsgestalt angenommen. Nun, ein Engel wäre auch ein Knecht, aber er wurde kein Engel, sondern er wurde ein Mensch. Und so weiter. Und bis Nummer 6, er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, sondern der schrecklichste und auch der schändlichste, ja zum Tod am Kreuz. 7 Stufen, sich so tief erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Aber diese tiefe Erniedrigung spricht eben von der Erhabenheit seiner Person. Und davon spricht eben die Höhe, von der die Narde geholt werden musste. Und das erklärt auch, warum die so teuer war im Altertum. Also, dass man von Israel aus in den Besitz kam von einem solchen Produkt, das war etwas ganz Außergewöhnliches. Und darum, wir können lesen Johannes 12, Vers 3, als Maria in den Tagen vor der Kreuzigung den Herrn gesalbt hat mit Nardensalbe, das war etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und der Herr sagt, sie hat das getan im Blick auf mein Begräbnis. Liest du Johannes 12, bitte.
Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren.
Jawohl. In der Parallelstelle in Markus zum Beispiel, da wird gesagt, dass sie sein Haupt salbte. Aber im Markus-Evangelium wird der Herr Jesus vorgestellt als der Knecht und im Johannes-Evangelium als der ewige Sohn Gottes. Und darum betont Johannes, sie hat seine Füße gesalbt. Und Markus betont, der Knecht wurde auf dem Haupt gesalbt. Die Evangelien ergänzen sich. Aber im Blick auf sein Sterben. Judas wandte ein, man soll das nicht, doch nicht so vergeuden. Man hätte das für 300 Denare verkaufen können. Das sind also 300 Tageslöhne eines Arbeiters damals. 300 Tageslöhne. Also enorm. Aber das war ein Ausdruck der Hingabe an den Herrn, um ihn zu ehren, der bereit war, eben sich so zu erniedrigen bis in den Tod. Und alles in seiner ganzen Hingabe spricht nur von seiner Herrlichkeit. Und so spricht eben der Wohlgeruch der Narde, die damals das Haus erfüllte, wie es in Johannes 12 heißt, spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und er sagt in Johannes 12, Vers 7, hast du es noch offen?
Gleichen Verse.
12, Vers 7 und 8.
Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
Vielen Dank. Wir gehen weiter. Übrigens das Wort Narde im Hebräischen Nerd, also im Prinzip das gleiche Wort, wie wir im Deutschen verwenden, geht zurück auf ein Wort im Sanskrit, eben aus einer indischen Sprache. Und dann gehen wir weiter. Nächstes ist Safran. Das ist diese Blume in diesem Paradiesgarten. Und Safran, das ist mit dem biologischen Namen Crocus sativus, ist also eine Crocusart aus der Familie der Schwertliniengewächse. Und das gehört zu den teuersten Gewürzen, die es gibt. Und es wurde auch als Duftöl verwendet. Und die goldgelbe Färbung von Speisen wird eben mit Safran erzeugt. Der Geschmack ist bitter, herb, scharf. Warum wissen das die wenigsten, obwohl sie schon immer wieder Safranreis gegessen haben? Weil man eigentlich so wenig verwendet. Und damit es wirklich den Geschmack entfalten könnte, den aromatischen Geschmack, müsste man größere Mengen beigeben. Aber wichtiger Tipp für die Frauen und natürlich für die Männer, die kochen können, man darf den Safran nicht lange kochen und dann kann er seinen aromatischen Geschmack erhalten. Und nun gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass bei Depressionen Safran so stimmungsaufhellend ist wie Antidepressiva. Also die Wirkung ist sensationell. Und im Altertum hat man übrigens auch safrangelbe Kleider getragen. Und das waren natürlich Herrscherkleider. Und das kommt eben daher, was man benutzt, sind ja die Stempelfäden. Und die werden getrocknet, aber man braucht für ein Kilo Safran 150.000 bis 200.000 Blüten. Und die kann man anpflanzen auf einem Gelände von etwa 1.000 Quadratmetern. Und ein Pflücker schafft im Tag 60 bis 80 Gramm. Und das erklärt diesen unglaublichen Preis. Ja, in den Läden muss man schauen, es sind immer so wenige Mengen, die man kauft. Wären die Mengen größer, dann würden die Leute das nicht mehr kaufen. Ein Gramm entspricht ungefähr 23 Franken. Das heißt, ein Kilogramm 23.000 Franken. Ich habe gesagt, es ist eines der teuersten Gewürze. Und auch dies spricht natürlich von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und eine Blume wieder spricht von ihm, dem Sieger, der auferstanden ist aus den Toten, nachdem er sein Werk vollendet hat. Und er kann wirklich tiefste, traurige Stimmung in unserem Leben umwandeln in Freude. Lesen wir zusammen Psalm 94, Vers 19, wie ich das hier angegeben habe.
Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele.
Das ist doch ein gewaltiger Vers. Ich meine, ich habe diesen Vers nicht nur einmal an einer Abdankung, einer Beerdigung vorgelesen. Das sind zum Beispiel Momente, wo so viele Gedanken durch einen hindurchgehen könnten, sodass man es fast nicht mehr kontrollieren kann. Aber in Philipper 4 lesen wir, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und dann ein bisschen weiter, wir sollen alle unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne, beziehungsweise wörtlich Gedanken in Griechen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also auch wenn die Gedanken plötzlich in eine falsche Richtung gehen und beginnen zu drehen und runterzuziehen. Aber unsere Gedanken können in Christus bewahrt bleiben. Und er, der Herr Jesus, ist die Antwort auf alle unsere Traurigkeit. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Das ist die Belehrung von Safran. Und eben hier wird auch wieder die Herrlichkeit des Herrn Jesus der Braut zugerechnet. Und da können wir uns auch wieder fragen, wie können wir praktisch angewendet zu solchen werden, die anderen die Stimmung aufhellen können. Licht, Ermutigung, Freude ins Dunkel hineinbringen. Dann haben wir das praktisch umgesetzt. Dann kommt in unserer wunderbaren Liste dieses Paradiesgartens das Würzrohr. Kalmus ist das. Und das war auch Teil des heiligen Salböls nach 2. Mose 30, 23. Olivenöl mit weiteren Bestandteilen, aber eben Würzrohr gehört dazu und dann auch das nächste, was nachher gleich kommt, Zimt, gehört auch dazu. Und mit diesem heiligen Salböl wurde zum Beispiel der hohe Priester gesalbt. Das ist ein Bild des Heiligen Geistes. Und aus diesem Würzrohr, hebräisch Kaneh bezeichnet eben etwas, was hohl ist im Innern. Und darum ein Rohr. Das ist übrigens der gleiche Ausdruck, der auch gebraucht wird für die Arme des siebenarmigen Leuchters. Die werden auch im Hebräischen als Kaneh bezeichnet. Das waren also goldene Röhren, nicht massiv, sondern als Rohr. Und Teil des heiligen Salböls, das spricht also wieder von der Herrlichkeit des Herrn Jesus als Messias. Messias heißt er der Gesalbte, oder griechisch Christus. Er ist der Gesalbte, und zwar der gesalbte Priester, der sein Leben gegeben hat als Opfer für unsere Sünden. Und das Öl konnte auch gebraucht werden für die Salbung des Königs, wie König David von Samuel gesalbt wurde, der ja Zugang hatte zur Stiftshütte, nicht wahr? Und er konnte König David salben zum König, und das spricht von dem Herrn Jesus, der, wenn wir einmal versöhnt sind durch sein Opfer, versöhnt mit Gott sind, will er unser Herr sein, der in unserem Leben regiert und uns führt. Aber auch ein Prophet konnte gesalbt werden, wie wir sehen im Fall von Elisa durch Elia. Und der Herr Jesus ist eben auch der Prophet, der Licht ins Dunkle von uns Menschen bringt, damit wir erkennen, wir brauchen ihn als Hohenpriester, der das Opfer gestellt hat für unsere Sünden und der uns dann eben führen will als König. Und so können wir natürlich von hier, vom Wirtsrohr her wieder den Link, die Verbindung machen zu Kapitel 1, Vers 3. Liest du nochmals, Edmund? Wo es beginnt mit der Herrlichkeit des Messias. Die Braut sagt...
1,3.
Ja, lieblich an Geruch.
An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name.
Ja, danke. Sein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Und sein Name ist der Messias, der Gesalbte, der Christus Gottes. Und eben auch wieder diese spezielle Duftnote, die wieder anders ist als Narde, anders ist als Safran. All diese unterschiedlichen Duftnoten sprechen von seiner vielfältigen und unerfasslichen Herrlichkeit. Ein Wohlgeruch Christi. Also man kann aus dem Würzrohr ein ätherisches Öl gewinnen. Und Kalmus wurde im Altertum geholt aus Indien. Darum war es natürlich wieder etwas ganz besonders Kostbares im Land Israel. Aus Indien oder Südostasien. Von da, also dort kommt es eben auch natürlicherweise vor. Und jetzt gehen wir weiter zum Zimt, der gewonnen wird aus der Rinde dieses Baumes. Das heißt also aus den Ästen, die Rinden der Äste, wie man hier sieht, die werden genommen und daraus wird Zimt hergestellt. Auch das wieder ein ganz besonderer Geruch. Ich weiß nicht, alle mögen das, aber die es mögen, die können das wirklich nachempfinden, dass das eben von der Herrlichkeit des Herrn Jesus spricht. Auch das Teil des heiligen Salböls, die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit des Messias. Ja, dann isst man das nächste Mal Milchreis mit Zimt ganz anders. Oder eben sonst Gebäck mit Zimt. Wenn man weiß, was es geistlich zu bedeuten hat, dann isst man ganz anders. Paulus sagt in 1. Timotheus 4, übe dich zur Gottseligkeit. Und was ist Gottseligkeit? Gottseligkeit ist ein Leben erfüllt von Gottesfurcht. Das griechische Wort bedeutet Gottesfurcht. Aber Gottseligkeit drückt eben noch mehr aus, eine Gottesfurcht, die dazu führt, dass das Leben von Gott erfüllt ist. Gerade in den Timotheusbriefen und im Titusbrief kommt dieses Wort Gottseligkeit so oft vor. Sein Leben erfüllt von Gott. Ich weiß, es gibt Leute, die sind trübselig. Das sind Leute, deren Leben von trüben Gedanken erfüllt ist. Ein weiteres altes Wort, leutselig, das sind Leute, die können nicht allein sein. Die brauchen immer andere Leute um sich. Also ihr Leben ist erfüllt von Kontakten. Heute würde man sagen, von sozialen Kontakten. Aber eben, ob die sozialen Kontakte auf den digitalen Medien so wirklich Kontakte sind und echte Freundschaften, das ist eine andere Sache. Aber dann haben wir noch den Ausdruck, wie? Redselig, genau. Wieso, weißt du, welches Wort ich suche? Also, das sind Leute, die müssen einfach den ganzen Tag schwatzen. Aber gottselig ist eben ein Leben erfüllt von Gott. Aber ich wollte ja nicht das eigentlich erklären, sondern übe dich zur Gottseligkeit ist das Wort Gymnazo. Gymnastik ist ein Training. Also das kommt nicht von heute auf morgen, dass unser Leben von Gott erfüllt ist. Und eine Möglichkeit, wie man eben sich zur Gottseligkeit üben kann, ist zum Beispiel die, wenn man sich am Morgen duscht, dass man denkt an 1. Korinther 3, 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wenn man sich das überlegt, ist Körperpflege etwas ganz anderes. Oder wenn man Fleisch isst, dann denkt man daran, ich lebe, weil ein anderer für mich gestorben ist. Ich habe das auch schon mal erzählt, bin da mit dem ICE nach Norddeutschland gefahren und das habe ich nicht oft gemacht, aber das kam dann schon mal vor. Ich habe im ICE, im Speisewagen ein Hähnchen bestellt mit Reis und dann saß da eine Dame mir gegenüber, des etwas älteren Datums, gepflegt. Und die hat nicht mit mir gesprochen, aber dann plötzlich beginnt sie. Zuerst betet dieser Mann und dann frisst er dieses Stück Fleisch. Und ja, da muss man zuerst mal durchatmen, ja, bevor man Antwort gibt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass das manchen Leuten eben Mühe macht, der Gedanke, ein anderer stirbt, damit ich leben kann. Und dann sagt, ja genau, ich bin Buddhistin. Also nicht irgendwie mit Schlitzaugen oder sowas, wirklich deutsch. Ich bin Buddhistin. Ja, so kann man das Evangelium weitergeben. Also Gottseligkeit bedeutet eben, dass man Beziehung macht aus dem Alltag zu geistlichen Dingen. Und darum, das wollte ich ja sagen, nächstes Mal Zimt und sofort eine geistliche Verbindung. Das ist ein Leben erfüllt von Gott. Man hat ein junger Mann mir den Vorwurf gemacht. Man kann über irgendein Thema mit dir sprechen und immer machst du einen Bezug zur Bibel. Ja, aber das ist nicht falsch. Das ist ja das, was wir sollten. Eben über dich zur Gottseligkeit. Ja, gehen wir weiter in dem Sinn. Und da haben wir Weihrauchgehölz. Das haben wir schon früher an früheren Stellen durchgenommen. Ja, wenn wir zum Beispiel denken an 3 Vers 6, dort hatten wir auch Myrrhe und Weihrauch. Und an noch mehr Stellen, da habe ich erklärt, die Myrrhe ist bitter im Geschmack und wenn man sie verbrennt, gibt es einen Wohlgeruch. Und die kostbarste Myrrhe ist die, die selber ausfließt. Also wo man nicht einfach den Baum anschneiden muss, verletzen muss, sodass es ausläuft wie Blut, sondern wo es von selber herauskommt. Und so spricht die Myrrhe eben von der Bitterkeit des Sterbens des Herrn Jesus. Aber eben die selbst ausgeflossene Myrrhe, die spricht von ihm als dem, der uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat. Und davor noch der Weihrauch, das haben wir auch schon gesehen, der Weihrauch ist weiß. Darum habe ich jetzt das nicht mehr als Bild hier verwendet, weil wir das schon früher angeschaut haben. Aber einfach als Wiederholung ist weiß und wenn man es verbrennt, ein Wohlgeruch. Und am Kreuz, da hat der Zorn Gottes den Herrn Jesus getroffen in den Stunden der Finsternis, als er der Sündenträger war. Und im Psalm 88 heißt es, dass der Messias sagt, deine Gluten haben mich, Feuergluten haben mich verzehrt. Und das spricht dann eben von der Verbrennung des Weihrauchs. Und der Weihrauch ist von Natur aus weiß. Und das spricht eben von der Vollkommenheit und Sündlosigkeit des Herrn Jesus. Auch als Sündenträger. In sich war er eben der Vollkommene. Darum konnte er für uns sterben. Und jetzt kommen wir zu Aloe. Und hier stellt sich die Frage, ist das Aloe Vera? Das ist auch etwas Schönes, ja? Oder ist das der Aloe Baum? Und wir haben also hier Weihrauchgehölz, vorher schon Zimt, auch ein Baum, Weihrauchgehölz, auch ein Baum, Myrrhe, auch ein Baum und Aloe würde passen in die Reihe von Bäumen. Ja? Aber es kommt noch etwas dazu. Wo finden wir im Neuen Testament Myrrhe und Aloe auch so zusammen wie hier?
Johannes 19, 19.
Ja, aber ich meine, das konnte man ja nicht wissen, dass es genau diese Stelle ist. Das hätte ja etwas anderes sein können. Aber es ist genau das. Johannes 19, 39, da sieht man Nikodemus, der sich als führender Jude nun endlich wagte, auf die Seite des verworfenen Erlösers, des Messias, zu stellen. Und er brachte...
Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund.
Ja. Oder Liter. Also eindrücklich. Er war ein Mitglied des Sanhedrins. Dieser mehr als 70 obersten Richter Israels. Aber er hat ausdrücklich nicht in diesen Beschluss mit eingestimmt, die Tötung des Herrn Jesus. Aber er bringt diese Kombination von Myrrhe und Aloe, und das wurde im Altertum verwendet zum Einbalsamieren von Toten. Und zwar eben Myrrhe und das Harz des Aloe-Baums. Man kennt diesen Baum auch unter dem Namen Adlerholzbaum. Aber das hat mit Adler eigentlich nichts zu tun. Das hat eine interessante Wortgeschichte. Aloe-Holz wurde verwendet, eben um Tote einzubalsamieren. Warum hat man das überhaupt gemacht? In Israel, meine ich. Ja, damit man in die Gräber hineingehen konnte, in die Grabkammern aus dem Felsen geschlagen, nachdem man eben schon einen Toten dort hatte und einen neuen reinbringen musste. Oder aus verschiedenen Zwecken. Also man hat in Israel die Toten nicht einbalsamiert wie in Ägypten, um dadurch die Verwesung zu verhindern, sondern die Idee war, sie einzubalsamieren, während man sie in die Grabeshöhle tat, normalerweise auf eine Steinbank, da hat man eben sie hingetan und gewartet, bis ein Jahr vorbei ist. Nach einem Jahr ist in Israel alles Fleisch, alle Muskeln, alle Haut verschwunden. Es sind nur noch die Knochen da, dann sammelt man sie zusammen in eine kleine Kiste, man nennt das Ossuarium, eine Knochenbox, und dann hat man die untergebracht in einer seitlich im Felsen eröffneten Höhlung. Und so konnte man ganze Dynastien, ganze Familien in einer Grabhöhle unterbringen. Aber eben, es war ein Mittel, nicht um die Verwesung zu verhindern, aber um den Gestank des Todes zu überdecken. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott nicht zugelassen hatte, dass er dieses Gemisch von Myrrhe und Aloe anwenden konnte. Man konnte es nicht mehr durchführen. Es war spät, eben am Freitag. Der Schabbat beginnt um 6 Uhr abends. Und dann musste man ruhen. Und da konnte man also erst frühestens am ersten Tag der Woche diese Einbalsamierung durchführen. Und auch, sagen die Evangelien, verschiedene Frauen wollten das ja auch. Aber die kamen dann zu spät. Der Herr war schon auferstanden. Und das war auch gar nicht nötig, denn nach Psalm 16 heißt es, dass der Messias nicht die Verwesung sehen würde. Das war prophezeit. Und in Apostelgeschichte 2 erklärt Petrus, dass Psalm 16 sich prophetisch auf Jesus Christus bezieht. Und er sollte die Verwesung nicht sehen. Die Verwesung ist ja eigentlich die Folge des Todes. Und zeigt auch, wie hässlich der Tod ist. Denn mit der Verwesung verbunden ist dieser ganze Gestank des Todes, der eben davon spricht, dass der Tod ein Feind ist, und zwar ein Lohn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6. Und am Schluss. Und der Herr Jesus war vollkommen. Er ging in den Tod wegen unserer Sünden, Aber nachher trat bei ihm keine Verwesung ein. Und so hat Gott nicht erlaubt, dass diese Gestankvertreiber angewendet werden durften. Aber die Evangelien nennen diese Herzensgesinnung von Nikodemus und auch diesen Frauen, die sich darum bemühten, aus Liebe zum Herrn haben sie diese teuren Dinge gebracht. Und Aloeholz, das Harz, ein Kilogramm Harz kostet heute etwa 50.000 Euro. Also das zeigt auch wieder, Nikodemus war bereit, sein Reichtum für den Herrn zu geben, aus Wertschätzung für ihn. Und es spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Sterben, der eben die Verwesung nicht sehen sollte, sondern herrlich blieb auch im Tod. Hier sieht man den Aloe-Baum und auch wie die Zweige konkret aussehen. Ja, und dann sagt Salomo noch weiter, zusammenfassend, samt allen vortrefflichsten Gewürzen. Also es gibt noch mehr Herrlichkeiten. Aber es sind alles Herrlichkeiten des Herrn Jesus, die er uns gegeben hat. Und nochmals sagt er, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers. Und wir haben letztes Mal Johannes 7, 37 gelesen, wenn jemand dürstet, sagt der Herr Jesus, der komme zu mir. Und dann sagt er, von seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt im weiteren Vers, das sagte er von dem Heiligen Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Und wenn wir wirklich so dem entsprechen, praktisch eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers, dann sind wir eben eine Erfrischung. Der Heilige Geist hat das Bemühen, den Herrn Jesus zu verherrlichen, Johannes 16. Und wenn er ihn vor unseren Herzen verherrlicht, dann werden wir erfrischt. Und wir sollten wiederum eine Erfrischung sein für andere. Eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers, Bäche, die vom Libanon fließen. Was ist das Besondere bei Bächen, die vom Libanon fließen? Schmelzwasser, ja. Ja, Libanon heißt ja der Weiße, spricht von Reinheit, ja, genau. Aus der Reinheit heraus kommt dieses erfrischende Wasser. Und das sind eben nicht einfach Bäche, die so ein paar Tage voll Wasser sind, wie die meisten Wadis in der Wüste Judäa und im Negev, und dann sind sie Trockentäler. Ja? Wadis sind ja so. Und darum wird in der Bibel auch gesprochen von Bächen, die trügen. Wasser ist da für kurze Zeit und dann nichts mehr. Und ein Psalmendichter heißt im Buch der Psalmen Ethan. Und Ethan ist ein Name, der bedeutet der Beständige. Und dieser Name, dieser Begriff Ethan wird in der Bibel gebraucht auch für Bäche, die das ganze Jahr fließen, die beständig sind, auf die man zählen kann. Nicht nur zu gewissen Zeiten sind sie eine Erfrischung und dann wieder nicht mehr, sondern dieses Kontinuierliche. Das sind diese Bäche, die vom Libanon fließen. Und dann kommt Vers 16. Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche. Was lesen wir in Hiob 37, 9 über den Nordwind? Können wir aufschlagen. Jetzt geht es um Klimatologie und Bibel. Elihu, der jüngste Freund von Hiob, spricht:
Aus der Kamme kommt Sturm hervor und aus den Nordwinden Kälte.
Ja, ein kalter Sturm von Norden. Und auch in Hesekiel 1, Vers 4 beschreibt Hesekiel einen furchtbaren Sturm, der von Norden her kommt. Und dann können wir noch aufschlagen, Sprüche 25, Vers 23.
Nordwind gebiert Regen und eine heimliche Zunge verdrießliche Gesichter.
Ja, also Nordwind, Sturm mit Regen und Kälte. Und dann sagt Salomo auch, komm Südwind. Nun, da können wir in Lukas 12, 55 etwas lesen über Wetterprognose und Bibel.
Und wenn ihr den Südwind
wehen... Liest du vielleicht ab Vers 54 des Zusammenhangs wegen. Danke.
Er sprach aber auch zu den Volksmengen. Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt, und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben, und es geschieht. Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt?
Ja, also der Herr macht den Führern Israels den Vorwurf, ihr seid nicht in der Lage, prophetisch das prophetische Wort anzuwenden auf eure Zeit, um zu sehen, was die Zeichen der Zeit sind. Aber Wetterprognose, das funktioniert. Also bestätigt, dass diese Beobachtungen korrekt sind. Und es ist tatsächlich so, das gilt für das ganze Land Israel, Norden und Süden, eine Wolke von Westen aufsteigen, weist hin auf Regen. Aber die zweite Voraussage, wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben, das stimmt nicht für den See Genezareth, sondern bezieht sich auf Südisrael, Judäa und auf Jerusalem. Da bedeutet es, der Südwind, der kommt von der Negev-Wüste her und bringt eben eine ganz massive Hitze. Ja, so haben wir also einen kalten Wind von Norden und den heißen Wind von Süden. Und beides spricht eben von Prüfungen. Hitzewellen in Israel, das ist nicht einfach. Es gibt Leute, die kriegen sehr starkes Kopfschmerzen dann. Und eben diese Kälte von Norden verbunden mit Regen. Ja, man muss mal das erlebt haben, in der Regenzeit in Israel richtig durchnässt zu sein und gefroren zu haben. Dann weiß man, was das bedeutet. Und so spricht beides eben von Prüfungen und Nöten in unserem Leben. Das, was wir eigentlich alle so hassen. Aber hier wird gezeigt, dass es eben einen positiven Wert haben kann. Dass gerade dadurch die Wohlgerüche in unserem Leben sich entfalten können. Aber ganz wichtig, nicht automatisch. Nicht automatisch. Prüfungen sind immer Krisen. Und Krise, das griechische Wort Krisis, bedeutet eine Scheidung. Also zum Beispiel auf eine Wasserscheide, das ist eine Krisis. Wasser geht entweder darunter oder darunter. Und wenn wir durch Prüfungen gehen, kann es sein, dass wir vom Herrn weiter wegkommen. Oder wir kommen näher zu ihm. Aber es gibt eine Scheidung. Normalerweise bleiben wir nicht gleich, sondern so oder so. Aber hier sehen wir das Positive. Wache auf, Nordwind! Komm, Südwind! Durchwehe meinen Garten. Und das soll dazu führen, dass durch diesen Wind erst recht diese Wohlgerüche von Narde, von Safran, Würzrohr, Zimt, Weihrauch, Myrrhe, Aloe sich entfaltet zur Ehre Gottes. Und dann wünscht sie, mein Geliebter komme in seinen Garten und esse die ihm köstliche Frucht. Das ist die Einladung der Ehefrau. Und er sagt, ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut. Und er sagt, ich habe meine Myrrhe gepflückt, samt meinem Balsam, habe meine Wabe gegessen, samt meinem Honig, mein Wein getrunken samt meiner Milch. Er findet völlige Erfüllung in der Beziehung zu ihr. So wie sie völlige Erfüllung findet in der Beziehung zu ihm. Das ist ganz wichtig, es muss gegenseitig sein. Und das muss immer angestrebt werden. Und da können wir vielleicht etwas vorausgreifen. kannst du noch lesen aus Kapitel 8, Vers 10.
10.
Ja.
Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet.
Oh. Es ist schöner übersetzt in der Elberfelder CSV und auch in der Alten. Es heißt, da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Sie kommt in ihm völlig zur Ruhe. Und er findet auch völlige Erfüllung in der Beziehung zu ihm. Und das zeigt eben auch, dass 1. Korinther 7 macht deutlich, dass eben das Eheleben auf diesem Gebiet der Sexualität ein gesunder Rhythmus haben soll. Und das ist ein Schutz auch gegen falsche Gedanken. Können wir kurz aufschlagen, 1. Korinther 7, Vers 1.
Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren.
Er sagt also, ja, natürlich, diesen Weg der Ehelosigkeit, den gibt es auch. Und der hat einen Sinn, so wie Paulus das ausgelebt hat. Aber es braucht gewisse Voraussetzungen. Und dann sagt er aber ganz grundsätzlich,
aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt.
Jawohl. Und das ist ein Problem in der Seelsorge. Sieht man, das ist konkret so. Es gibt Ehen, wo die Sexualität nicht mehr da ist. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Und ich kenne einen ganz treuen Bruder und er muss mit dieser Situation leben und fertig werden. Und Mann und Frau ist zusammen, aber es funktioniert gar nicht. Und das ist eigentlich eine Gefahr. Darum sagt der Apostel Paulus, aber um der Hurerei willen habe an jeder seine eigene Frau, an jede ihren eigenen Mann. Das ist ein Schutz für Mann und Frau. Und wenn das eben gesund verläuft, so nach Gottes Gedanken, 1. Mose 2, 24, dann ist das effektiv ein Schutz, weil man in der Beziehung völlige Erfüllung findet. Und wer eben diese Situation nicht hat, ich habe gesagt, der Grundsatz, lebend mit allen Menschen in Frieden, so viel an euch ist. Es gibt Situationen, wo es einfach nicht geht, obwohl der eine Ehepartner wirklich bewusst und treu mit den Weg mit dem Herrn gehen möchte, aber der andere nicht. Und dann braucht man eine ganz besondere Gnade. So wie die Ehelosen. Die brauchen auch eine ganz besondere Gnade, um bewahrt zu bleiben. Aber hier im Hohenlied wird uns gezeigt, die gesunde Situation, wie Gott das möchte für, nach seinem Plan für jede Ehe. Und Salomo drückt das dann aus. Hier haben wir die ganzen Bestandteile von 5, Vers 1. Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut, Myrrhe gepflückt, sie haben meinen Balsam. Übrigens, den Balsam, den habe ich auch rumgegeben. Das ist auch Bestandteil dieser 11 Teile des Rauchwerks für den dritten Tempel. Und das sieht man hier, das ist Camiphora gileadensis. der Balsam Gileads. Und das ist ein ganz besonderes Heilmittel. In Jeremia lesen wir von der Wunde des Volkes Gottes. Und dann haben wir gefragt, gibt es keinen Balsam in Gilead? Und das ist eine Pflanze, die besonders bekannt ist in Saudi-Arabien. Eben eine besondere Heilpflanze, um Wunden zu behandeln. Und auch da sehen wir wieder, der Herr Jesus macht allen Schaden und jede Wunde gut. Was die Myrrhe bedeutet, wissen wir. Honig haben wir letztes Mal auch schon erklärt. Im Psalm 19 wird das Wort Gottes in seiner Süßigkeit mit Honig und mit Honigwabe verglichen. Den Wein haben wir auch gesehen, ein Bild der natürlichen Freude. Milch haben wir auch letztes Mal behandelt. Alle diese Bestandteile werden hier aufgezählt. Und dann sagt Salomo, esst, Freunde, trinkt und trinkt euch fröhlich, Geliebte. Die haben wir noch nie gefunden, im ganzen Hohen Lied bisher. Die Freunde Salomos, wir fanden bisher nur die Freundinnen von Sulamit. Das sind diese Jungfrauen, die schon in Kapitel 1 erwähnt werden, die so stolz sind, dass sie auf der Seite ihrer Freundin eben jetzt eine Verbundenheit haben mit König Salomo. Aber hier haben wir die Freunde. Und jetzt verstehen wir aufgrund dieses Verses, was der Herr Jesus meint in Matthäus 9. Man hat ihn kritisch gefragt. Die Jünger von Johannes, die fasten. Und auch die Jünger der Pharisäer fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Und der Herr Jesus sagt, wie könnten diese fasten? Die Freunde des Bräutigams, wenn der Bräutigam da ist. Und da macht er klar, er ist die Erfüllung des Hohen Liedes. Er ist der Bräutigam, auf den der messianische Bräutigam, auf den das Hohelied hinweist. Und die Jünger, die waren die Freunde. Und ein Petrus war selber auch verheiratet. Und hier ruft der verheiratete Salomo auf seine Freunde. Esst, Freunde, trinkt und trinkt euch fröhlich. Nicht nur er hat eine funktionierende Ehe, sondern er sagt seinen Freunden, sie sollen das auch pflegen. Das ist dieser Aufruf. Also auch da wieder eine direkte Parallele zu 1. Korinther 7, was wir gefunden haben. Und dann werden wir nächstes Mal weitergehen mit Vers 2. Also es war gut, dass wir am Anfang nicht weitergelesen haben. Denn jetzt kommt in dieser langen Strophe, die wiederum in drei Teile geteilt ist, der zweite Teil. Und da werden wir sehen, einen totalen Tiefgang. Nach dieser Höhe, die wir hatten, von Kapitel 3, Vers 5 weg, beziehungsweise 6, nach dem Refrain, das war so ein Höhenflug, nicht wahr? Und jetzt sehen wir, oh, im zweiten Teil dieser dritten Strophe gibt es eine tiefste Stelle. Und in jeder Ehe gibt es Krisen. Aber wir werden dann sehen, wie können auf biblische Weise Krisen überwunden werden. Das einfach so als Hinweis auf das nächste Thema, das also ziemlich anders klingen wird zunächst, als was wir in den vergangenen Versen gesehen haben. Machen wir hier Schluss.